Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ich begrüße Sie zu den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Mein Name ist Svenja Kretschmer. Wir haben heute ein Sachbuch für Kinder im Programm, das die komplexe Gefühlswelt von Tieren erklärt. Und ein Buch für etwas ältere Kinder, in dem es wegen eines Stromausfalls ziemlich zappenduster wird. Zuerst aber geht es um ein Thema, das in unserer Gesellschaft immer mehr Raum einnimmt und deshalb auch in der Kinderliteratur immer wichtiger wird: Diversität. Die Illustratorin Constanze von Kitzing zeigt Vielfalt in ihren Büchern und das schon lange. Sie hinterfragt Klischees und Stereotype. Einige ihrer Titel wie das Wendebuch »Ich bin anders als du, ich bin wie du« oder das Pappbilderbuch »Unsere große bunte Welt« wurden mit dem Kimi-Siegel für Vielfalt ausgezeichnet. Vor kurzem ist Constanze von Kitzings neues Pappbilderbuch »Jetzt ist unser kleines Baby da« im Carlsen Verlag erschienen. Diversität spielt auch hier eine Rolle. Es geht darin um das Kindergartenkind Amelia, das große Schwester wird. Das Thema Nachwuchs ist im Kinderbuch nicht neu. Vor allem Sachbücher, die alles rund um Schwangerschaft und Geburt erklären, gibt es viele auf dem Markt. Ich wollte von Constanze von Kitzing daher wissen, hatten Sie den Eindruck, da fehlte eine erzählende Geschichte?
Tatsächlich ist es so, dass die Geschichten, die ich mache, sich gerade aus sich selbst speisen. Also, dass ich quasi so eine Art Cast angelegt habe, so ganz viele unterschiedliche Kinder und der Verlag selbst auch sehr kreativ guckt, in welchen Bereichen kann denn das sich weiterentwickeln. Und das war tatsächlich eine Idee von der Lektorin. Also, ich glaube, es fehlt nichts auf dem Markt. Der Markt ist total voll und ich glaube, es ist trotzdem Raum da, weil es so viele unterschiedliche Menschen gibt, diese Geschichte immer wieder neu zu erzählen.
Und was genau erlebt Amelia?
Amelia erlebt, dass der Bauch von ihrer Mutter immer dicker wird. Und man merkt auch, dass die Eltern da mit ihr drüber reden, was dann passieren wird. Und sie erzählt dann in der Kita, dass sie bald ein Geschwisterchen bekommen wird. Und als es dann losgeht mit der Geburt, ist es natürlich sehr aufregend. Und die Oma ist aber da und fängt sie dann auf und redet mit ihr. Und als das Baby dann da ist, wird Amelia eben auch sehr proaktiv in alle Aktivitäten mit einbezogen. Und natürlich kommt es aber auch immer wieder zu diesem Moment, wo sie sich alleine fühlt oder wo sie das Gefühl hat, es ist eben nicht mehr so viel Platz für sie da oder Raum für sie da. Und auch da wird sie dann aufgefangen. Also für mich als Mutter, ich glaube, ich habe mich da immer so in beiden Rollen gesehen. Sowohl als Mutter als auch vielleicht aus Sicht des Kindes. Und was hätte ich mir als Mutter vielleicht für Ideen gewünscht oder was habe ich auch für Ideen bekommen, die für mich gut funktioniert haben, und ich habe versucht, das da alles mit einzubauen.
Mir ist aufgefallen, dass das Baby, auch als es zur Welt gekommen ist, nicht beim Namen genannt wird, sondern ausschließlich das Baby, und dass es auch verschiedene Farben trägt, wie grün, pink, blau und gelb. Warum halten Sie das Geschlecht des Babys offen?
Das haben wir bewusst gemacht, weil wir gedacht haben, dass vielleicht das eine Kind einen Bruder, das eine Kind eine Schwester kriegt. Und heutzutage ist es ja eben auch die Frage, wie stark man sich an diesen Geschlechterrollen oder auch in den Geschlechtern orientiert. In dem Sinne, dass fast schon schablonenartig dann ein Mädchen so und so erzogen wird und ein Junge so und so. Und ich finde schön, dass diese Geschlechterzuschreibung gerade so ein bisschen versucht wird, man versucht das so ein bisschen aufzuweichen. Und genau das wollten wir eben auch unterstützen, dass wir es einfach ganz bewusst offen gelassen haben. Und das ist mir, glaube ich, auch in anderen Büchern wichtig, dass Jungs Rose anziehen können und mit ihnen Fußball spielen können und sowas. Und dass man ganz bewusst, nicht so dramatisch, aber in so kleinen Schritten diese Klischees aufbricht, einfach um den Kindern mehr Möglichkeiten der Identifikation zu geben.
Eine andere Ebene, die wir auf den Illustrationen sehen können, ist, dass die ältere Schwester kein weißes Kind ist und auch Mutter und Großmutter sind People of Color. Das heißt, das Thema Diversität taucht auf der Bildebene auf, wird aber im Text nicht näher erläutert. Warum haben Sie das so gemacht?
Weil das meiner Realität entspricht. Also ich kenne extrem viele Kinder, die auch Kinder of Color sind und die ganz selbstverständlich deutsch sind. Und vielleicht ist das ein bisschen auch so meine Zielgruppe, wo ich das einfach normalisieren möchte. Also ich weiß noch, als ich Kind war, da waren die meisten Kinder blond in meiner Klasse und das ist halt jetzt nicht mehr so. Und ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist, das Neue zu reproduzieren.
Schon im Jahr 2009 ist ja im Bahai Verlag das von Ihnen illustrierte Buch »Gebete für Kinder« erschienen. Das war so das erste von Ihnen veröffentlichte Buch, in dem Kinder verschiedener Herkunft gezeigt werden. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich schon so früh mit Diversität beschäftigt haben?
Ich glaube, das ist ein bisschen, wie ich aufgewachsen bin, weil meine Eltern sind eben auch Bahai und die Bahai-Gemeinde ist sehr divers in sich schon. Und ich glaube, für mich war das einfach die Normalität. Das ist ja sehr interessant, auch ab welchem Alter man lernt, was normal ist oder nicht. Und als Kind oder als Jugendlicher vielleicht fühlt man sich immer normal in dem Sinne und von außen wird einem dann gespiegelt, ah, das, was du da machst, ist nicht normal oder was du bist, ist nicht normal. Und das habe ich natürlich dann sehr früh in Bezug auf meine Religion zu spüren bekommen, dass das nicht normal ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es deswegen für mich normaler ist, mich mit anderen Personen auch identifizieren zu können, die nicht als normal von außen gelesen werden. Und durch diese Diversität in der Bahai-Gemeinde bin ich eben auch so schon aufgewachsen und habe das einfach ganz selbstverständlich auch als Normalität in meinen Büchern reproduziert. Und das war am Anfang sogar eher schwierig, jetzt sage ich jetzt mal in den Standardverlagen, weil die das so in der Form nicht gewohnt waren. Weil wenn man jetzt sich die vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, oder vor 15 Jahren, die Bücher anschaut, die sind halt sehr weiß. Also klassisches Reihenhaus, Kinder gehen in die Schule, Bildungsbürgertum. Ich habe quasi einfach meine Realität, die anders war, dargestellt. Und das war so ein Bruch quasi auch ein bisschen, wo ich ganz oft irgendwie dafür kämpfen musste. Oder einmal wollte ich ein schwarzes Kind aufs Cover machen. Da waren die so, ah, das können wir aber nicht machen und so. Also es war ganz so, war denen irgendwie auch unangenehm, das anzusprechen. Und das Schöne ist, ich glaube, das wäre heute gar kein Thema mehr. Mhm. Also ich glaube, da hat sich wirklich was getan auf dem Markt und natürlich auch durch laute Stimmen und AktivistInnen. Also ich habe da auch Hoffnung, dass sich da weiterhin was verändern wird. Mhm.
Das heißt, mittlerweile sind diverse Illustrationen von Kindern in Bilderbüchern zwar vielleicht auch noch lange kein Standard, aber immerhin angekommen. Hat sich Ihre Arbeit dadurch verändert?
Die Vielfalt in meinen Bildern wurde dadurch, glaube ich, weniger als, also störend ist jetzt auch übertrieben, aber es war auf einmal etwas, was cool war oder es war etwas, wo man gesagt hat, ah ja, die macht doch das. Ich muss sagen, ich habe auch bei Karlsson eine ganz tolle Lektorin, mit der ich so sehr dann auf einer Welle bin und wo wir auch gemeinsam immer neue Ideen entwickeln und die mich da sehr unterstützt hat und auch im Verlag sehr viel angestoßen hat mit Sensitivity ReaderInnen und also die einfach sehr im Verlag auch für diese Sache kämpft. Und ich habe das Gefühl, dass es auch wirklich wichtig ist, in Teams zu arbeiten und dass man wirklich immer das Gefühl hat, dass man nicht alleine dafür so eine Sache kämpft, sondern immer als Gruppe oder als Team.
Auf den Bildern zeigen Sie ja zum einen People of Color, aber auch Kinder mit Beinprothese, Hörgerät oder Brille, Zwillinge und auch über die Geschlechterklischees haben wir ja schon gesprochen. Sie bringen also sehr verschiedene Arten von Diversität aufs Papier. Woher nehmen Sie da die Ideen?
Das ist, muss ich sagen, auch in mir gewachsen, weil also jetzt in meinem persönlichen Umfeld ist es tatsächlich eher das Thema so mit Menschen of Color und das Thema Inklusion, Behinderung und auch die Geschlechtervielfalt ist ein Thema, das ich mir nach und nach angeeignet habe. Und der Auslöser dafür war auch dieses Kimi-Festival, wo ja das eine Buch von mir prämiert wurde und wo ich gesehen habe, wie natürlich dort Vielfalt repräsentiert ist und gelebt wird und ich mich dann auch in diese Richtung versucht habe zu informieren und weiterzuentwickeln. Und ich merke für mich, dass es ganz wichtig ist, dass die Personen in den Büchern auch immer echte Pendants in der Realität haben. Also ich möchte auch nicht Sachen darstellen, die sich in meiner Realität nicht wiederfinden, weil sich das dann für mich konstruiert anfühlt. Und ich versuche dann eher, neue Menschen kennenzulernen, für die das eine Realität ist und dass ich dann mit denen in den Austausch komme und eben frage, was dann wichtig ist für die Darstellung.
Sie sind ja selbst keine Person of Color. Wenn man jetzt von dieser Diversität spricht, hat man Ihnen das schon mal vorgehalten, dass Sie nicht über Diversität zeichnen oder schreiben dürften?
Was, glaube ich, wichtig ist, wenn man über Vielfalt schreibt oder auch damit sein Geld verdient, dass man dann sehr klar auch eine Haltung oder eine Position einnimmt und sich eben auch für AutorInnen oder IllustratorInnen of Color einsetzt. Und ich versuche das. Es gibt ja auch viele Interviews oder Gesprächsrunden. Und ich glaube, was sich AutorInnen oder IllustratorInnen of Color sehr wünschen, ist, dass es eben nicht darum geht, dass sie immer zu diesen Rassismus-Themen eingeladen werden oder Antirassismus-Themen, sondern dass sie einfach ganz normal als AutorInnen oder IllustratorInnen gehandelt werden mit vielleicht dann dem Thema Poesie. Und bis das eine Normalität ist, dass es wirklich sowohl auf der Ebene der Buchhersteller, der Verlage, also bis da auch diese Diversität, die in unserer Gesellschaft ja normal ist, bis die sich widerspiegelt, ja, ist das vielleicht auch alles noch ein bisschen konstruiert oder ein bisschen, dass ich jetzt als weiße Person mich über andere informiere oder als auch weiße nicht behinderte Person. Also es ist schon sehr komplex.
Das heißt, es gibt so eine Art Voraussetzung für IllustratorInnen, wenn sie Diversität zeigen möchten.
Im respektvollen Umgang, finde ich, ist das wichtig, ja, dass man das nicht einfach so macht, weil man das jetzt so macht, sondern dass man sich wirklich dann mit dem Thema der Diversität als solche auseinandersetzt.
Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Arbeit etwas in der Welt verändert?
Ich glaube, für mich das Schönste ist, wenn ich von Müttern oder von Eltern die Rückmeldung bekomme, dass ich ihre Kinder zum ersten Mal in meinen Büchern gefunden habe. Und das berührt mich sehr, weil das war ja auch im Ursprung meine Idee, dass meine Kinder sich auch in den Büchern wiederfinden können. Und ich glaube, das ist das Schönste und ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Und auch gerade auf dem deutschen Markt, der sehr langsam mit diesen ganzen neuen Entwicklungen ist, kann ich mir vorstellen, dass das auch wiederum eine Idee für andere IllustratorInnen ist, sich inspirieren zu lassen und dass das Thema Diversität viel selbstverständlicher wird auf dem deutschen Markt. Und ich glaube, das ist auch wirklich so. Und ich glaube, jede Person ist da eine kleine Stellschraube im System, das sich sehr langsam ändert, aber es ändert sich.
Sagt die Autorin und Illustratorin Constanze von Kitzing. Ihr Bilderbuch »Jetzt ist unser kleines Baby da« ist im Carlsen Verlag erschienen, empfohlen ab 2 Jahren. Am 27. Juni kommt das 2. Buch in dieser Reihe mit dem Titel »Jetzt gehe ich in die Kita« heraus. Dass sich unser Leben wie auf Knopfdruck ganz plötzlich verändern kann, das haben wir während der Covid-19-Pandemie erlebt. Das Autorenpaar Oliver Uschmann und Silvia Witt stellt in seinem 5. gemeinsamen Buch für junge Lesende ein anderes Krisenszenario her, das jederzeit real werden könnte. Um Viren geht es dabei nicht, zu Isolation führt es aber auch. Stefanie Jentgens stellt den Kinderroman ziemlich zappenduster vor, der in einfacher Sprache geschrieben ist.
Was wäre, wenn in ganz Deutschland, womöglich in ganz Europa, der Strom ausfiele? Nicht nur für wenige Stunden, sondern für mehrere Tage. Das ist die Frage, auf der Oliver Uschmann und Silvia Witt ihre Erzählung aufbauen. Die Konsequenzen aus und Reaktionen auf einen Stromausfall werden wie in einer Laborsituation am Beispiel einer Berliner Familie durchgespielt. Zu dieser gehören Lisa, die Ich-Erzählerin, die vermutlich 11 Jahre alt ist, ihre Mutter Jasmin, die eine Praxis namens Seelenhand betreibt, Lisas Bruder Niklas, der den Internetkanal Blitzreich hat und schließlich der Vater Lars, Zitat, er ist Hausmann und Gassigeher für den Familienhund Bobo. Lisa erzählt die Geschichte des Stromausfalls im Präsens, sodass die Lesenden unmittelbar am Geschehen teilnehmen. Schon früh kündigt sich das Unheil an.
Die Wasserflasche knistert in meiner Hand. Weiches Plastik. 1,5 Liter trinke ich schnell weg. Auf der Küchentheke stehen 2 frische Flaschen. Nur 2 hat Papa mitgebracht. Wir sind zu 4.
Der wenig vorausschauende Einkauf des Vaters führt nicht nur zum Streit mit seiner Frau Jasmin. Er stellt sich als fatal heraus, als aufgrund des Stromausfalls auch das Wasser nicht mehr in die Wohnung im 4. Stock gepumpt wird. Während der Vater immer noch an eine schnelle Lösung glaubt, wird die Mutter immer panischer.
Da fährt kein Strom mehr hoch. Wir werden verdursten, verhungern, vielleicht erfrieren, wenn der Winter nochmal zurückkehrt.
Die Umstände geben Lisas Mutter recht. Es gibt für die Familie bald nichts mehr zu trinken und zu essen. Sie haben kein Licht und keine Heizung. Sie trauen sich nicht auf die Straße, denn dort sind Plünderer unterwegs. Die ganze Stadt steht still, was in Lisas Wahrnehmung auch schöne Seiten hat.
Es ist Weihnachten still, genau. Wie wenn Schnee liegt, der alles dämpft. Wie wenn's nach dämmerblauer Frische riecht und nach Marzipan.
Das ist eine der sparsam über den Text verteilten, poetischen Stellen, denn natürlich überwiegt der Schrecken der Krisensituation. Für deren Gestaltung erscheinen die meist kurzen, staccatohaften Sätze angemessen. Die Textmenge von nur 108 Seiten ist übersichtlich, die Kapitel sind kurz, die Schrifttype ist groß. Trotz der Kürze des Textes gelingt es dem Autorenduo, die Geschichte mit Humor, manchmal auch mit Ironie und Hintersinn anzureichern. Den dramaturgischen Höhepunkt der Erzählung bildet ein Kampf zwischen Vater Lars und Lisa auf der einen Seite und zwei Plünderern auf der anderen Seite. Die Auseinandersetzung wird slapstickhaft beschrieben. Sie endet mit der Flucht der Plünderer, als Herr Xi, der Nachbar der Familie, mit einer Pfanne bewaffnet auftritt. Herr Xi und seine Familie spielen eine besondere Rolle in der Geschichte. Denn Lisa ist in deren Sohn Chin verliebt, während ihr Vater Lars chinesischen Hackern die Schuld an dem Stromausfall gibt. Allerdings kommt die Familie Xi weitaus besser mit der Krisensituation zurecht als Lisas Familie. Als Lars Solarzellen auf dem Balkon der Xis bemerkt, meint er sarkastisch:
Da ist der Chinese also wieder ganz weit vorne. Lars, sagt meine Mutter, was soll das denn? Mama hat recht. Papa sagt sowas sonst nie. Der Chinese, der Türke, nicht mal der Deutsche würde er sagen. Er nimmt jeden Menschen einzeln, wie er ist.
Vater Lars fühlt sich offensichtlich der Situation nicht gewachsen. Also sucht er einen Schuldigen für die Katastrophe. Ein latenter Rassismus, der sich in Krisensituationen Bahn bricht, wird an der Vaterfigur beispielhaft gezeigt. Wie oft in der Kinder- und Jugendliteratur sind es auch in der Erzählung von Uschmann und Witt letztlich die Kinder, die den richtigen Weg durch die Krise wissen. Die Figuren wirken teilweise holzschnittartig, manchmal geradezu karikaturhaft. Der Social-Media-Nerd Niklas, die Mutter, die durch Handauflegen ihre Kunden angeblich heilt, aber mit ihrem Mann ständig streitet. Und der Vater, der unter Burnout leidet, eigentlich ein Buch schreiben wollte, aber den ganzen Tag vertrödelt. Dennoch ist Uschmann und Witt ein lesenswertes Gedankenexperiment gelungen. Diverse aktuelle Themen werden in der kammerspielartigen Inszenierung verhandelt. Energiepolitik, Rassismus, unterschiedliche psychische Reaktionen auf Krisen, Familienstrukturen und moderne Lebenswelten. Der Text überzeugt durch eine komprimierte Form, die ihn auch für weniger routinierte Leser und Leserinnen gut zugänglich macht. Zudem wird das bedrohliche Szenario durch humorvolle Aspekte und am Ende einen optimistischen Ausblick aufgehellt.
Findet Stefanie Jentgens. Sie hat das Kinderbuch »Ziemlich zappenduster« von Oliver Uschmann und Silvia Witt vorgestellt. Mit Bildern von Katrin Rödel für Kinder ab 11 Jahren. Es ist bei Gulliver in der Verlagsgruppe Belz erschienen. Die Niederlande waren in diesem Frühjahr Gastland der Leipziger Buchmesse. Und nicht nur deshalb, sondern ohnehin kommt aus unserem Nachbarland viel Kinder- und Jugendliteratur zu uns. Literatur für junge Lesende ist in den Niederlanden sehr präsent und vielfältig. Eine der Neuerscheinungen, die kürzlich ins Deutsche übersetzt wurden, ist ein großformatiges Sachbuch der Kinderbuchautorin Lotte Stegemann. In ihrer Heimat ist sie bekannt, hat schon mehrere Bücher veröffentlicht, die auch in andere Sprachen übersetzt wurden. Die Gefühle der Tiere, von eifersüchtigen Affen, ängstlichen Hunden und pfiffigen Ratten, ist nun Lotte Stegemanns erstes Buch, das auf Deutsch erscheint. Ihr Landsmann Marc Janssen hat es illustriert und meine Kollegin Dina Netz stellt es vor.
Mit den Kindersachbüchern über Tiere, die Jahr für Jahr neu herauskommen, kann man ganze Bibliotheken füllen. Sie alle erzählen von der Vielfalt der Fauna und wollen für unsere Mitbewohner auf diesem Planeten sensibilisieren. Das ist auch das Anliegen von Lotte Stegemann und Marc Janssen. Die berühmte Tierforscherin Jane Goodall schreibt im Vorwort:
Wenn du diese Geschichten gelesen hast, wirst du Tiere nicht nur lieben, sondern sie auch besser verstehen. Und du kannst diese Geschichten mit Freunden und Familie teilen. Gemeinsam werden wir es schaffen, die Welt für alle Tiere schöner zu machen, überall.
Dieser sympathische Appell könnte nun in beinahe jedem Kindersachbuch über Tiere stehen. Doch das von Lotte Stegemann und Marc Janssen fällt aus dem üblichen Rahmen. Denn die Autorin beschäftigt sich mit einem speziellen Aspekt, mit den Gefühlen der Tiere, von denen einige Unbelehrbare bis heute bezweifeln, dass es sie überhaupt gibt. Für unseren Umgang mit Tieren ist diese Frage zentral, denn wenn sie dieselben Empfindungen haben wie wir, Angst, Freude, Wut, Trauer, Schmerz, dann müssten wir sie eigentlich auch wie unseresgleichen behandeln. Lotte Stegemann macht gleich zu Beginn des Buches klar, Tiere haben Gefühle. Die Menschen lagen falsch, als sie dachten,
Tiere seien so etwas wie lebende Maschinen. Aber nach jahrelanger Beobachtung von Raben, Elefanten, Hunden und sogar Fischen wissen wir es besser. Natürlich sind Tiere mehr als Maschinen. Von einem Delfin in der Nordsee bis zum afrikanischen Elefanten, von der Kuh im Stall bis zum Papagei vom Nachbarn gegenüber. Auch in ihren Köpfen ist jede Menge los.
Von Bonobos können wir Menschen zum Beispiel in Sachen Empathie noch einiges lernen. Man merkt, dass Lotte Stegemann für dieses Buch gründlich recherchiert hat und dass sie sich und ihrem jungen Publikum die Sache nicht einfacher machen will, als sie ist. Gleich zu Anfang greift sie die Problematik des Anthropomorphisierens auf, also die Tatsache, dass wir Menschen unser Verhalten gern auf Tiere übertragen. Inwieweit Anthropomorphisieren wissenschaftlich zulässig ist, ist sogar in der Tierverhaltensforschung umstritten. Lotte Stegemann entscheidet sich letztlich dafür, Gefühlsausdrücke bei Tieren mit menschlichen Begriffen wie Liebe oder Eifersucht zu bezeichnen. Schließlich können Tiere sich nicht selbst Begriffe dafür ausdenken. Außerdem betont sie, sind wir ja letztlich selbst Tiere. Die Autorin fasst zunächst den wissenschaftlichen Kenntnisstand über die Gefühle von Tieren zusammen. Sie thematisiert auch die Ambivalenz von Tierversuchen, die uns einerseits wichtige Informationen liefern, die Tiere aber gegebenenfalls auch in unangenehme Situationen bringen oder, wie bei Forschungen zu Schmerz, sogar verletzen. Den Hauptteil gliedert Lotte Stegemann dann in Kapitel über die verschiedenen Emotionen. Sie beschreibt ganz knapp, wie diese sich bei Menschen anfühlen und gibt dann ein oder mehrere Beispiele dafür, wie Tiere sich in vergleichbaren Situationen verhalten.
Gaia starrt auf das große Gebäude vor ihrer Nase und stemmt alle vier Pfoten in den Boden. Sie will eindeutig nicht dort rein, auf keinen Fall. Nicht mal für den größten Knochen der Welt, auch nicht für 6000 Knochen. Das einzige Problem ist, ihr Frauchen will das sehr wohl. Die beiden haben einen Termin in der Tierklinik, weil Gaia ständig Angst hat.
Die frühere Straßenhündin Gaia ist wahrscheinlich traumatisiert, würde man mit menschlichen Begriffen sagen. Pfoten in den Boden stemmen ähnelt ziemlich dem Verhalten eines Kindes, das nicht zum Arzt möchte. Die Beutelratte verhält sich bei Angst ganz anders.
Sie erstarrt und bleibt reglos liegen. Die Augen halb geöffnet, starrt sie trübe vor sich hin, die Lippen hochgezogen. Und als wäre das noch nicht genug Theater, kommt auch noch ein superscheußlicher, fauliger Gestank aus den Drüsen an ihrem After. Je mausetoter sie wirkt, desto besser, denn dann lässt der Feind sie links liegen. So zumindest der Plan.
Marc Janssen illustriert diese Passage mit einer zerzausten, glasig blickenden Beutelratte, die in der Tat mehr tot als lebendig aussieht. Seine Tierzeichnungen sind geradezu fotorealistisch, detailverliebt und expressiv. Die ausdrucksstarken Gesichter zeigen genau das, wovon der Text erzählt, dass jedes Tier einzigartig ist, auch in seinen Gefühlen. Überhaupt trägt die unaufgeregte, übersichtliche Gestaltung mit wenigen großen, aber kunstvollen Illustrationen viel dazu bei, dass man das Buch gern anschaut und sich zugleich auf die komplexen Inhalte konzentrieren kann. Lotte Stegemann verschweigt auch nicht die Grenzen der Forschung. Nur weil wir nicht erkennen können, was Spinnen oder Krebse fühlen, heißt das nicht, dass sie keine Gefühle haben, schreibt sie. Und haben Tiere vielleicht sogar Emotionen, die wir gar nicht kennen? Was fühlt zum Beispiel ein fliegender Vogel? Die niederländische Autorin vollbringt das Kunststück, gleichzeitig auf der Höhe der wissenschaftlichen Debatte und der Komplexität des Themas zu schreiben, dabei aber absolut kindgerecht zu formulieren. Für die sehr informativen Texte hat sie eine einfache, gut verständliche Sprache gewählt, die sie mit Humor auflockert. Lotte Stegemann prangert die Betrachtung von Tieren als Objekten, wie sie vor allem in der Nutztierhaltung und in der medizinischen Forschung immer noch vorherrscht, nicht explizit an. Ihr Buch hat keinen aktivistischen Zungenschlag. Es fasst lediglich die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu tierischen Emotionen zusammen. Zu welchen Schlüssen die Einsicht führen sollte, dass Tiere ganz ähnliche Gefühle haben wie wir Menschen, darauf können sich die Leserinnen und Leser selbst einen Reim machen.
Das sagt Dina Netz über Die Gefühle der Tiere von eifersüchtigen Affen, ängstlichen Hunden und pfiffigen Ratten von Lotte Stegemann mit Illustrationen von Marc Janssen. Verena Kiefer hat den Text aus dem Niederländischen übersetzt. Erschienen ist das Sachbuch im Rotfuchs Verlag, empfohlen ab 8 Jahren. Und das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser. Hier im Programm folgt jetzt Computer und Kommunikation. Mein Name ist Svenja Kretschmer und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.